Römerbrief zu erkunden. Und das ist eigentlich eine große Aufgabe. Da erschreckt man selber, wenn man sich an diese Aufgabe dann auch machen will. Aber nun hat es der Herr einfach auch mir so aufs Herz gelegt und nun wollen wir darauf vertrauen, dass er uns auch hilft, damit dieser Brief an die Römer für uns auch ein Segen werden kann. Also, wir schlagen ihn wieder auf, den Römerbrief. Von Kapitel 1, Vers 1 lese ich bis zu dem 4. Vers. Kapitel 1, Vers 1 vom Römerbrief bis Vers 4. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften, damit ist das Alte Testament gemeint, vorher verheißen hat, über seinen Sohn, das Evangelium handelt von seinem Sohn, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft, aus dem Same Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt oder erklärt oder bestimmt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte am Anfang noch still werden und mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, nun sitzen wir vor dem Römerbrief und hören uns diese Worte an, und nun kommen wir in all unserer Armut zu dir. Ich möchte dir die Kinder bringen, die hier sind, wie auch die Erwachsene, wie mich selbst. Ja, wir haben von unserer Natur her, in der wir geboren wurden, kein Interesse an diesem Wort. Und selbst wenn wir dich kennengelernt haben, ist noch so viel Sünde in unserem Fleisch, dass wir uns streben und dagegen ausrichten, immer wieder es schwer haben mit deinem Wort. Nun aber hast du deinen Geist gesandt, um uns in deine Wahrheit zu leiten. So vertrauen wir nun nicht unsere Bemühungen, obwohl wir uns bemühen wollen, sondern wir vertrauen deinem Werk der Gnade, dass du dich uns heute Morgen offenbarst und dein Wort aufleuchtest, nicht nur in den Herzen deiner Kinder, sondern in den Herzen all derer, die dich auch noch gar nicht kennen. O Herr, du bist das Haupt deiner Gemeinde, zugleich auch das Fundament und der Eckstein. Wir danken dir, dass du Gemeinde baust und dass du auch heute in unserer Mitte bist. Deine Hände mit Lieblichkeit für uns gefüllt sind. Im Voraus wollen wir dich preisen für diesen Segen. Amen. Wie können wir unseren Abschnitt überschreiben? Darf ich es euch einfach nochmal vorlesen? Es ist kein langer Text, von daher möchte ich das einfach gerne nochmal tun, weil der Inhalt gar nicht so leicht zu verstehen ist. Hört sich etwas kompliziert an. Zuerst die Verse, die wir schon durchgenommen haben. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Jetzt kommt unser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das Evangelium Gottes also, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften, das Alte Testament ist gemeint, vorher verheißen hat. Über seinen Sohn, darüber geht das Evangelium, das ist der Inhalt des Evangeliums, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, Grund der Totenauferstehung Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn ich das jetzt so vorlese, stelle ich mir vor, wie der Christ ganz unterschiedlichen Alters in Rom, in den Hausgemeinden, in den Katakomben, wo sie sich zum Teil getroffen haben, sitzt und zuhört. Und glaubt mir, dass dort die Gemeinde, die sich getroffen hat, ganz ähnlich auch ausgesehen hat, wie die Gemeinschaft, in der wir uns heute auch befinden. Da gab es Kinder und Erwachsene. Und da gab es Menschen, die schon den Herrn Jesus kennengelernt haben und nun auch mit ihm gehen wollen. Und es gab Menschen, die es ganz schwer mit dem Herrn Jesus Christus hatten. Und was noch dazu kommt, das möchte ich euch auch sagen, dass diese Menschen damals in Rom, die Christen, in diesem ersten Jahrhundert nach Christus, 57, 58 nach Christus, haben wir gesagt, ist der Römerbrief geschrieben worden, dass dies viel schwerer hatte als wir heute. In der Gemeinde zu Rom waren viele Sklaven. Davon bin ich überzeugt, weil Rom fast zur Hälfte nur aus Sklaven bestand. Oder darüber hinaus sogar. Menschen, die unter ganz schwierige Bedingungen überhaupt nur lebte. Es gab viele Arme, die gar nicht wussten, wie sie überhaupt morgen leben konnte oder überleben konnte. Und es gab viele, die einfach auch Angst haben mussten, wegen ihrem Glaube verfolgt zu werden. In der Kirchengeschichte im ersten Jahrhundert gab es schon die ersten Verfolgungen gegenüber den Christen auch in Rom. Nero war zu dieser Zeit noch jung, unter dem Einfluss Senecas, des Philosophen, und hatte am Anfang seiner Regierungszeit, 57, 58, war zu Beginn, das heißt also, da war er noch nicht so alt, da hatte er eigentlich noch nicht so verheerend in seinem Verhalten gegenüber der Gemeinde Jesu sich betragen. Nachher hat sich das geändert. Also, genau die gleichen Umstände. Ich weiß, dass ihr jetzt heute Morgen hier sitzt und sagt, wie kann er uns das nur zumuten, dass wir so schwierige Sätze und Konstruktionen da vorgesetzt bekommen. Aber nun möchte ich es euch einfach frank und frei sagen, so viel mutet Gott uns zu. Und im 2. Petrusbrief sagt der Petrus einmal über genau das, was der Paulus auch geschrieben hat, Folgendes. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Und seht, also 2. Petrus 3, Vers 15, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Nach der ihm gegebenen Weisheit von Gott. Gegebene Weisheit, wie auch in allen Briefen, wenn er ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Wir sitzen heute Morgen hier und haben den gleichen Eindruck. Es ist schwer zu verstehen, was hier der Paulus am Anfang seines Briefes als Gruß so quasi schreibt. Also wie kann das denn überhaupt nur gelingen, jetzt, dass ich mich da hinsetze und jetzt mache ich mir Gedanken darüber, ja, kann ich mich denn wirklich dafür interessieren? Ist es denn möglich, dass ich dafür Interesse haben kann, was es bedeutet, dass die Propheten im Alten Testament in Heilige Schriften vorher das Evangelium verheißen haben über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids kommt, im Fleische nach, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, aufgrund der Totenauferstehung. Das ist doch viel zu kompliziert. Was hat es denn mit meinem Leben zu tun? Bitte schön. Also ich möchte einfache Rezepte haben. Ich möchte einfache Rezepte haben. Ich habe Sorge. Und ich möchte Antworten bekommen für meine Lebensnöte und für meine Sorge. So geht es uns oft, gell? So sitzt dieser Römerbrief bei denen, die ihn bekommen, voraus, dass sie Interesse am Wort Gottes haben. Dass das Wort Gottes für sie etwas Besonderes, etwas Wertvolles, reiner als Silber, als Gold ist. Jetzt frage ich mich, wir sitzen heute Morgen hier. Haben wir dieses Interesse? Im Hebräerbrief steht einfach mal beschrieben, was in der Wiedergeburt geschieht, wenn der Herr Jesus Christus dann unsere Herzen in Ordnung bringt. Dort steht in Kapitel 8, Vers 10, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Das Wort Gottes auf meinem Herzen geschrieben. Das heißt also, ich habe eine ganz neue Beziehung zum Wort Gottes. Es ist mir aufs Herz gelegt worden, geschrieben worden. Das ist das, was in der Wiedergeburt Gott tut an denen, die er rettet. Und so darf Gott voraussetzen, dass seine Gemeinde Interesse an seinem Wort hat. Und er darf voraussetzen, dass seine Gemeinde Interesse an seinem Sohn hat, der himmlische Vater. Das möchte ich euch nun fragen. Das ist ja nun das Anliegen des himmlischen Vaters, als er diesen Brief, den der Christe in Rom geschrieben hat, dass er über seinen Sohn mit ihnen reden wollte. Gut, wir finden in den kommenden Kapiteln natürlich auch beschrieben, was nun für das praktische Leben der Christe dort in Rom für sie wichtig war. Ganz praktische Hilfe. Aber zuerst wird einmal das Evangelium entfaltet. Der Weg zur Rechtfertigung, zur Erlösung. Wie Gott es geschafft hat, Verlorene zu retten. Und dann spricht er eben deswegen auch von seinem Sohn mit ihnen. Und nun möchte ich euch fragen, das liegt mir selber auf dem Herzen. Inwieweit haben wir Interesse an Jesus Christus? Ganz unabhängig von uns und unserer augenblicklichen Lebensumstände. Inwieweit interessiert es uns, dass Jesus Christus Mensch geworden ist? War das überhaupt nötig? Möchte ich euch mal in die Runde hineinfragen. Musste er Mensch werden? Kann er nicht einfach auch als Sohn Gottes mich retten? Haben wir eine Antwort drauf? Eine Antwort werden wir nur dann haben auf diese Frage, wenn uns es interessiert, das Evangelium. Wenn wir uns daran erinnern, dass im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 1 geschrieben ist, dass ein hoher Priester von den Menschen genommen werden muss, sinngemäß steht es dort so. Ein hoher Priester, der sein Volk erlöst. Ein Weltmensch interessiert sich nicht dafür. Auch ein frommer, religiöser Mensch interessiert sich nicht dafür. Er will eigentlich nur das Schöne an Hilfestellung bekommen, was man von der Gemeinde Jesu erhalten kann. Aber ansonsten hat er kein Interesse an Jesus Christus. Er liebt ihn eigentlich nicht. Das ist meine Frage. Am Anfang dieses Römerbriefes. Liebe wir Jesus Christus. Interessiert es uns, dass er zugleich wahrer Mensch, zugleich wahrer Gott ist. Interessiert es uns, warum er so ist, wie er ist? Gehen wir doch einfach mal stückweise voran und schauen uns diese Einzelheiten etwas näher an. Was wird hier über das Evangelium gesagt? Es wird gesagt über das Evangelium, dass es schon im Alten Testament durch die Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen wurde. Was heißt es? Ihr lest, so hoffe ich doch, das Alte Testament auch. Kinder, die Erwachsene. Ich hoffe, dass ihr es lest. Wenn ich jetzt die fünf Bücher Mose lese, Wenn ich jetzt die Psalmen lese, wenn ich jetzt Jesaja lese oder den Propheten Jona, was darf ich dann dort antreffen? Ich darf Verheißungen auf den kommenden Erlöser antreffen. Finde dort. Das ganze Alte Testament, der ganze alte Bund hat nur diesen Zweck und diesen Sinn gehabt, durch Bilder, durch Symbole, durch Typen auf den kommenden Erlöser hinzuweisen. Warum weiß ich das? Warum kann ich das so sagen? Weil die Bibel es selber sagt. Im Kolosserbrief, im Neuen Testament, finden wir es beschrieben. Kolosser 2, die Verse 16 und 17. Warum ist das wichtig für uns? Aus dem einen Grund, dass ich selber auch weiß, wie ich das Alte Testament lesen muss. Es geht mich an, weil dort eben auch von dem Erlöser geschrieben ist. Und ich dort von daher, weil vom Erlöser die Rede ist, auch gesegnet werden kann. Kolosser 2, die Verse 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speis oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Das ganze zeremoniale Gesetz des Alten Testamentes ist ein Hinweis auf den kommenden Erlöser. Der alte Bund und der neue Bund sind nicht zwei unterschiedliche Bünde. Die Bibel ist eine Einheit. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir es nicht aufteilen, das Alte und das Neue Testament, dass wir es nicht einander entgegensetzen und glauben, dass ganz unterschiedliche Dinge und Inhalte dort zu finden sind. Der alte Bund wie der neue Bund spricht von dem an Jesus Christus. Die Mitte der Bibel ist Christus. Die Schrift treibt Christum. Nur wenn ich so die Bibel lese, kann ich sie richtig lesen. Werde ich sie nicht aufstüppeln, werde nicht sagen, Altes Testament Israel, Neues Testament Gemeinde. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt der Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und nicht wir sind das Ziel aller Dinge, sondern Christus ist das Ziel aller Dinge. Für ihn ist alles geschaffen. Seinetwegen. Ich muss es verstehen, was die Mitte der Schrift ist. Wir haben im Deutschen leider im Alten Testament keine Kommentare, wenig Kommentare, die christozentrisch sind, so wie im Englischen Matthew Henry, den ich nur allen ganz arg aufs Herz legen kann und empfehlen kann, die in der Lage sind, Englisch zu lesen. Die Bibelkritik in Deutschland hat das Alte Testament zu einem Buch gemacht, wo von einem völlig anderen Gott geredet wird. Das ist völlig verkehrt. Hier lesen wir es im Römerbrief, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher das Evangelium verheißen hat. Der Glaube der Christen im Alten Testament ist genau derselbe Glaube der Christen im Neuen Testament. Es ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Sie im Voraus auf den kommenden Erlöser vertrauend und wir im Nachhinein auf ihn schauend aufs Kreuz. Oh, ich will es euch aufs Herz legen, dass wir das richtig begreifen und verstehen können, dass wir einfach auch selber die Bibel richtig lesen. Dass wir es als ein Buch sehen, wo uns auf jeder Seite der Herr Jesus Christus auch begegnet. Er hat es selber den Propheten in Heilige Schrift vorher so verheiße. Sie habe es aufgeschrieben für uns, damit wir es heute auch lesen können. Und wir dadurch auch getröstet werden können. Das Evangelium handelt von seinem Sohn. So steht es hier. Nun stelle ich mir vor, wie der Christ in Rom auf seinem Stuhl oder irgendwo auf dem Stein saß und sich Gedanken darüber gemacht hat. Die gute Botschaft, das ist ja nichts anderes, was das Evangelium heißt. Die gute Botschaft hat als Mitte, als Inhalt den Sohn, den Herrn Jesus Christus. Muss ich das denn eigentlich noch hören? Nun habe ich ihn doch kennengelernt. Und nun sind meine Sünden doch vergeben worden. Und warum muss es denn jetzt weiter noch das Evangelium sein, was mich auch beschäftigen soll? Darf ich euch dazu 1. Korinther 15, Vers 1 und 2 vorlesen, damit ihr das auch recht verstehen könnt, warum das Evangelium selbstverständlicherweise auch jetzt noch für uns interessant sein muss. 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Morgen und übermorgen seid ihr wieder in eurer Arbeit. Ob es im Haushalt, ob es im Beruf ist, das ist ganz egal. Morgen und übermorgen sind für euch die Fragen die, wie komme ich durch meinen Tag? Wie kann ich es schaffen, den Glauben und das Vertrauen nicht wegzuwerfen? Und die Antwort darauf findet ihr hier. Nur wenn das Evangelium die Grundlage für mein Leben ist. Im Evangelium bin ich gegründet. Ich habe es angenommen. In ihm stehe ich auch. Durch es, durch das Evangelium werde ich gerettet. Ich mute euch viel zu, aber es ist notwendig. Meine Rettung hat als Grundlage, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Und als hoher Priester für mich als Mensch gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Und meine Sünde dort getragen hat und nun als hoher Priester vom himmlischen Vater für mich eintritt. Auf Kraft oder der Grundlage all seines Verdienstes. Es gibt nichts anderes, was mir in meinem Leben helfen kann. Das Evangelium über seinen Sohn. Es gibt nichts anderes, was mich trösten kann und was mir ein Segen sein kann, was mir helfen kann. Alles andere wird zerbrechen. Du wirst in dieser neuen Woche, die vor dir liegt, nur vom Evangelium, von daher, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dass er zugleich der Sohn Gottes ist, erwiesen, offenbart, verkündet, bestimmt als solcher in der Auferstehung. Dort wurde es offenbar, dass er wahr Gott ist. Er hat den Tod besiegt. Das ist meine Botschaft, die ich brauche. Er hat den Tod besiegt. Vor meiner Haustüre lauert dauernd der Tod. In meinem Leben lauert dauernd der Tod. Und es gibt nichts, was diesen Tod besiegen kann. Du kannst dich hinwenden, wo immer du auch willst. Du wirst keine Antwort finde für deine Nöte, außer bei Jesus Christus. Und deshalb musst du auf ihn schauen, so wie er uns hier verkündigt wird. So wie es in diesem Eingangsgruß Paulus einfach auch den Christen in Rom sagt. Das ist nicht nur ein netter Gruß, so quasi ein paar schöne Worte am Anfang. Es ist die Grundlage ihres Lebens. Es ist mein Lebenselixier. Ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich kann mich nicht auf meine guten Vorsätze verlassen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich irgendetwas beschlossen habe und dass ich es gut meine und dass ich lieb bin und dass ich das rechte Ziel im Auge behalte. Ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich kann mich nur auf einen verlassen. Auf den, der für mich Mensch geworden ist. Der meine Not gesehen hat. Der mich gesehen hat, wie ich einfach nur ihm wegrenne und wie ich gar kein Interesse an ihm habe. Und obwohl er das gesehen hat, ist er gekommen und Mensch geworden. Der Christ in Rom, der sich etwas in der Schrift auskannte, der wusste, hier geht in Erfüllung, was im Alten Testament in 1. Mose 3, Vers 15 dort im Paradies gesagt wurde. Was steht dort? Die erste große Verheißung des Evangeliums, die wir überhaupt haben. 1. Mose 3, Vers 15. Wisst ihr, was dort steht? Dort wird es angekündigt, dass er kommen wird und dass er den Kopf der Schlange zertreten wird. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, und das ist jetzt der Heiland, der Herr Jesus Christus angekündigt, er wird dir den Kopf zermalmen. Die Schlange, die versucht, die immer wieder will, dass wir uns abwenden vom lebendigen Gott, dass wir ihm vertrauen. Sollte Gott gesagt haben, die Worte der Schlange, sie verfolgen uns noch heute. Wir misstrauen ihm noch heute. Wir gehen lieber in der Finsternis, als dass wir im Licht wandeln. Und niemand ist in der Lage, diese Kraft zu zerbrechen, zu zerstören. Nur Christus hat der Schlange den Kopf zertreten. Nur er macht frei. Nur er führt in ein Leben, was sich ändert. Ach, gestern habe ich einen Kommentar gelesen von einem schottischen Theologe, auch über den Römerbrief. Und dann dachte ich mir, während ich ihn so gelesen habe, es sind gute Ausführungen, aber es sind Inhalte, die theologisch an einer Bibelschule sicherlich auch für den Bibelschüler nun ganz wertvoll sein können. Aber wenn ich jetzt versuchen möchte, meiner Gemeinde das zu vermitteln, dann möchte ich versuchen, es so einfach wie möglich zu machen. Damit ihr es für euch mitnehmen könnt, damit ihr es für euch verstehen könnt. Damit ihr das eine einfach begreift und euch daran festhaltet, dass das Evangelium für euch die Botschaft ist, die bis zum Lebensende euer Trost sein soll. Und von daher ist das, was hier steht, was wir hier auch im Einleitungswort von Paulus finden, wie ein Lichtblick. Da sitzt da der Römer, da sitzt er mit all seiner Lebensnöte. Und jetzt schreibt der Paulus aber am Anfang dieses Briefes nicht zuallererst, du, ich sehe all deine Sorge und deine Lebensnöte, sondern er schreibt so, dass er, wie er sagt, jetzt schauen wir mal weg von uns. Jetzt schauen wir mal weg von unserer kleinen Welt und blicke in die große, weite Welt Gottes, in sein Reich hinein. Jetzt schauen wir auf das Evangelium, welches in heilige Schriften vorher verheißen wurde über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist im Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde aufgrund der Totenauferstehung. Wo das Evangelium ist die Botschaft von seinem Sohn. Wir müssen es ganz neu letztendlich für uns verstehen lernen. Heute wird das Evangelium verkauft als eine Botschaft, wo es darum geht, Gott liebt dich. Gott vergibt dir deine Sünde. Gott hilft dir, dass du wieder zurechtkommst. Gott baut dein Haus. In gewisser Weise ist das natürlich schon auch richtig. Aber ein Großteil des Evangeliums wird leider verschwiegen. Und deswegen sind die Christen, die diese Botschaft hören, nur diese Botschaft so hören, auch nicht zufrieden. Sie sind nicht sich dessen bewusst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat. Es geht um ihn, sein eingeborener Sohn. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Er. Sehen wir das? Sehen wir ihn, wie er uns reinigt? Oder anders ausgedrückt einmal mit den Worten 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Es geht um unser Zurechtkommen. Es geht wirklich darum, dass wir im Leben auch vorankommen können, dass wir auch unser Leben führen können. Aber wir werden es nur richtig führen können, 1. Petrus 2, Vers 21, wenn wir auf dem rechten Weg mit ihm gehen. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußsporen nachfolgt. Paulus schreibt den Brief an die Römer und er redet am Anfang über den Sohn Gottes, über das Evangelium, wie es verheißen wurde von den Propheten. Er, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er will sie in seine Fußspuren hineinbringen. Folgt seine Fußspuren. Wohin geht Jesus? Versteht ihr, das ist der Punkt, wo wir oft auch dann abhängen. Der Herr Jesus ist dafür da, dass er mir meine Sünde vergibt, dass er mich rechtfertigt, dass er mir Leben und volle Genüge schenkt, dass er mir Kraft gibt, dass er meine Familie erhält und meinen Arbeitsplatz. Aber mehr, bitteschön, ja, mein Kind vielleicht auch noch, der Kinder, dafür, für sie sorgt. Aber mehr, eigentlich brauche ich nicht mehr. Wenn du, Herr Jesus, sagst, jetzt möchte ich doch, dass du mit mir kommst. Oh, ich habe andere Ideen, ich habe andere Pläne. Du musst wissen, Herr Jesus, dass ich mir das so vorgestellt habe. Und nun gehe ich auf diesen Weg. Und deswegen sind wir oft auch nicht so glücklich, wie wir sein könnten, wenn wir seine Fußspuren folgen würden. Da schließe ich mich gerne selbst mit ein. Ich muss zum Ende kommen. Es hat mich einfach bewegt, in diesen ersten Versen des Römerbriefes in eine andere Welt hineinzublicken, in Gottes Reich hineinzusehen, in sein Werk hineinzugucken. Und dann erschrickt man selbst, wie sehr man mit seinen eigenen Werken doch beschäftigt ist. Und das Werk Gottes und das Reich Gottes, die Angelegenheit Jesu Christi, einen gar nicht so sehr interessiere, wie sie uns interessieren sollte. Im Vater unser steht am Anfang, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Aber mein Reich, wo ist mein Reich? Ist das nicht so, dass wir leider mehr um unser eigenes Reich bemüht sind? Johannes 17, Vers 24 sagte Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet etwas Wunderschönes, was hier auch mit hineinpasst und was uns in gleicher Weise wirklich in Frage stellt und uns einfach auch prüfen soll. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist der Zielbahnhof. Und vom Zielbahnhof wird die ganze Strecke bestimmt. Wenn ich meine Gleise lege, dann muss ich sie so ausrichten, dass sie am Zielbahnhof ankommen. Alles läuft auf dieses Ziel hin, dass wir ihn schauen in seiner Herrlichkeit, in seinem Reich. Nur ein Kind Gottes, nur ein Wiedergeborener kann das überhaupt verstehen. Für einen Weltmenschen ist diese Erde das Ziel, sein Leben auf dieser Welt. Jetzt überlegt er sich, was er nachher macht. Wie er nachher diesen Tag verbringen kann, wie er sich wieder erfreuen kann, was es wieder Schönes gibt. Aber ein Kind Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass es in die Fußspur des Herrn Jesus Christus hineingesetzt wurde. Und es ist nicht zufrieden, bis dass es angekommen ist am Zielbahnhof. So sagt es der Paulus auch im Philipperbrief. Ich lasse das alles hinter mir, was war. Und ich strebe auf dieses Ziel zu. Bitte, das ist nichts Theoretisches. Nur so können wir in dieser Welt leben mit all den Sorgen. Nur so können wir Kraft gewinnen für unsere tägliche Arbeit. Wenn die Herrlichkeit in unser Ziel und uns vor Augen steht, wird uns die Last dieser Welt erdrücken. Aber wenn die Herrlichkeit Jesu uns vor Augen ist und unser Zielbahnhof darstellt, dann werden wir die Last dieser Welt als etwas Leichtes empfinden, weil wir immer mehr und mehr geprägt werden von seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft, das ist es, worum es eigentlich geht. Und das ist es, was uns sicherlich alle miteinander noch ziemlich fehlt, dass wir es schwer finden, den Römerbrief zu lesen und den Eindruck haben, wie kann Gott einem so etwas zumuten, solche Schachtelsätze. So viel Theorie. Ich möchte Praxis. Ich möchte Praxis. Ich möchte nur Antworten auf meine Frage, wie ich wieder heute zurechtkommen kann. Und Gott sagt, ich habe viel mehr vor für dich. Das ist der Punkt. Er sagt, ich habe viel mehr vor für dich. Ich will dich viel glücklicher machen, als du selber auch dir vorstellen kannst. Aber auf einem Weg und in einer Art, wie du es nicht wünschst. Wie dein Fleisch es nicht begehrt. Unser Fleisch strebt dauernd in eine andere Richtung. Nun, ich hoffe, dass ich euch nicht allzu sehr ermahnt habe, sondern auch etwas ermutigen konnte. Aber es ist wirklich so, dass das für uns ein Problem darstellt. Aber zugleich ist es eine große Verheißung, dass dieses Evangelium so nützlich ist für mein Leben, in meinem Haus, in meiner Familie und an meinem Arbeitsplatz. Es gibt keine praktischere Botschaft, keine nützlichere Botschaft für mein ganzes Leben, für jeden Tag, jede Sekunde, als das Evangelium. Es gibt nichts, was mein Herz mehr erfüllen könnte, als das Evangelium. Das ist ein Satz, gesprochen, wenn wir ihn hören, stimmen wir zu. In unserem Leben aber, mir geht es genauso, fällt es uns noch schwer zu sagen, mein ganzes Glück besteht darin, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und zugleich wahrer Gott ist und den Tod besiegt hat und mich in seine Spur gezogen hat, dass ich seine Herrlichkeit schauen darf. Und alles andere ist eigentlich nur Nebensache. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir so das Evangelium verstehen können und darin leben und davon getröstet und gesegnet werden. Ich möchte am Schluss noch mit uns still werden und gemeinsam beten. Oh, lieber Heiland, du hast es schwer mit uns. Wir kleben so sehr an dieser Welt, dass wir eigentlich gar nicht unbedingt notwendigerweise von dieser Welt uns verabschieden wollen. Und das Verlangen, in unsere Heimat zu kommen, ja, in die himmlische Örter, das fehlt noch. David kann sagen, nur nach dir verlangt meine Seele. Ich dürste nach dir. Herr, hilf uns, dass wir diesen Durst bekommen, dass wir solche Verse lesen und jubeln und uns freuen und sagen, hier ist das Evangelium, hier ist die gute Botschaft, hier ist Leben, Leben in Fülle. Amen. Ich möchte am Schluss